Herzlich willkommen bei Balanced Food for Dogs, der Talk. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen geriatrischen Hund, sagte der Tierarzt zu mir und ich erschrak erstmal, weil ich dachte, das wäre eine Krankheit oder irgendetwas. Aber weit gefehlt, mit der Bezeichnung geriatrischen Hund ist nur gemeint, dass der Hund jetzt ein Senior ist, in einem gewissen Alter sich befindet, wo er jetzt nicht mehr als Junghund gilt, sondern wirklich als älterer Hund, als Senior. Ich muss zugeben, das hat mich vor einem halben Jahr, wie ich diesen Ausdruck von meinem Tierarzt das erste Mal gehört habe, hat mich das doch sehr getroffen, weil ich dachte so, unser Olli ist jetzt 11 geworden im Januar. Da habe ich so gedacht, naja, der ist ja noch fit wie ein Turnschuh und der zieht mich über die Straße noch an der Leine wie ein junger Kerl. Aber er ist eben 11 Jahre alt und damit, wenn die Lebenserwartung, ich sage jetzt mal, bei 14, 15 liegt, wenn es gut läuft, wie bisher, dann ist er natürlich jetzt ein Senior. Das ist halt so. Und dieses Wissen, ich habe jetzt einen Senior, das ist natürlich von Hund zu Hund auch verschieden. Ne? Also während große Hunderassen, also Olli hat jetzt eine Rückenhöhe, Knie hoch und wiegt 15 Kilo. Also jetzt kein kleiner Hund, aber auch nicht wirklich ein großer Hund. Ähnlich verhält es sich bei Belinda und bei Blue. Belinda wird jetzt auch demnächst 11 und die Blue wird 9 dieses Jahr. Und je größer ein Hund ist, ich sag mal zum Beispiel eine Dogge oder ein großer Boxer oder so, die haben natürlich leider eine geringere Lebenserwartung. Das ist nun mal so. Je größer die Hunderassen sind, je größer die Hunde sind, desto niedriger ist in der Regel die Lebenserwartung. Je kleiner die Hunde sind, vorausgesetzt natürlich, dass alle Hunde gesund bleiben ihr Leben lang und keine großartigen Erkrankungen bekommen, Organbereiche oder so, dann ist es halt so, dass die kleinen Hunde deutlich älter werden. Ich sag mal, so ein kleiner Chihuahua oder ein etwas größerer wie ein Terrier oder ein Dackelchen, die können dann mal schon zwischen 15 und 18 Jahre alt werden, wenn es gut läuft. Und vorher keine gravierenden Erkrankungen entstehen, die vielleicht auch auf den von dem Hundepapa und Hundemama übergebenen Genen basiert. Also wenn da schon eine Vorbelastung natürlich ist, dann kann natürlich auch passieren, dass diese Hunde nicht so alt werden, auch wenn sie kleiner sind. Aber auch das kann passieren. Aber in der Regel gilt, je größer ein Hund ist, desto weniger alt werden sie normal. Je kleiner sie sind, desto höher ist die Lebenserwartung. Das ist definitiv Fakt und das muss man sich auch bewusst sein, wenn man sich einen Hund nach Hause holt, dass das durchaus gegeben ist. Ja, aber was habe ich jetzt mit der Diagnose oder was macht man jetzt mit der Diagnose oder der, was heißt Diagnose, ist es ja nicht, ist ja keine Krankheit. Was macht man jetzt mit der Aussage, Sie haben einen geriatrischen Hund? Ja, was macht man damit? Im besten Falle schaut man sich den Hund an, dann nochmal mit dem Laborbild und sagt, ja, das ist alles in Ordnung, also der kann auch noch älter werden, alles wunderbar. Aber natürlich gibt es ein paar Feinheiten. Und das ist wie bei uns Menschen auch. Wenn wir älter werden, was passiert als allererstes? Unsere Stoffwechsel verlangsamen sich. Ne? Also mit zunehmendem Alter wird dann die Aufnahme zum Beispiel von Nährstoffen wie Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten, das wird alles verlangsamt. Ne? Das kann dann auch zu einer sogenannten verminderten Effizienz bei der Nährstoffversorgung führen. Also es wird einfach nicht mehr so gut verstoffwechselt, es wird einfach nicht mehr so gut aufgenommen. Das, was man bisher so bekommen hat als Hund oder auch als Mensch. Und natürlich haben wir damit auch ein Risiko einer Mangelernährung. Ne? Also wenn jetzt nicht genügend gut Verdauliches in den Körper hineinkommt, der Stoffwechselprozess dauert alles ein bisschen, dann kann auch durchaus passieren, dass die Nährstoffe eben und damit auch die wichtigen Nährstoffe, oh Gott, was ein Deutsch, klasse, nicht mehr in den Körper ankommen und damit gegebenenfalls eine Mangelernährung entsteht. Natürlich müssen wir dabei auch den Energiestoffwechsel beachten. Hunde, die bis dato sehr agil waren und jetzt halt in ein gewisses Alter hineinkommen, die haben vorher vielleicht höhere Mengen an Energie verzehrt, ne? Und wenn wir jetzt in einen geriatrischen Hund bekommen, also der Hund älter wird, alles verlangsamt sich, dann ist natürlich auch, also auch im Gangbild, man verlangsamt sich vielleicht, also man ist nicht mehr so aktiv im Alter, dann brauchen wir natürlich auch weniger Energie im Futter. Und wenn wir das nicht beachten, also wenn wir hier nicht dann auf den Energielevel achten, kann passieren, dass wir natürlich eine zu hohe energetische Versorgung dem Hund zur Verfügung stellen. Und wenn das dann aufgenommen wird und wird aber nicht verbrannt, dann kann das natürlich dazu führen, dass ein Hund im Alter auch an Gewicht zunimmt. Also wir müssen unbedingt dann auch ein sogenanntes Gewichtsmanagement dann beachten bei älteren Hunden. Also das muss dann wirklich, oder sollte man wirklich, gerade das Gewichtsmanagement sollte man dann im Auge behalten, weil natürlich, wenn alles schon etwas langsamer geht im Alter und ein bisschen beheber ist, dann sollten wir nicht noch dafür sorgen, dass der Hund zusätzlich an Gewicht gewinnt und dann die Belastung der Gelenke zum Beispiel sich stark vermehren würde. Ja, und wenn wir schon bei den Gelenken sind, natürlich werden die Gelenke gestützt von der Muskulatur. Und da sprechen wir ja auch vom Muskelfettverhältnis in der Richtung. Also da muss man auch darauf achten, dass Hunde ihre Muskulatur im Alter nicht abbauen. Also das eine ist natürlich, so viel Energie dem älteren Hund nach wie vor zu geben, damit er seinen Organismus, damit er sein Hundeleben energetisch gut versorgt hat. Keine Überversorgung entsteht, weil durch Überversorgung bekommen wir das Übergewicht, aber auch keine Unterversorgung mit Energie, weil das wäre dann auch wieder absolut nicht zielführend, weil was passiert, wenn wir gerade bei einem älteren Hund jetzt so weit runtergehen mit der Energie, weil wir sagen, um Gottes Willen, der soll ja jetzt nicht dick werden, wir schrauben da mal ein bisschen an den Fetten, an den Kohlenhydraten, wir fahren das alles mal ein bisschen runter, was würde dann passieren? Im schlimmsten Falle würde passieren, dass die Energie aus den Fetten, aus den Kohlenhydraten nicht ausreicht, der Körper aber nach Energie schreit, also nach dem Motto, wir müssen hier das Herz am Laufen halten, den Herzmuskel, wir müssen machen, tun, dass der Hund hier, ne, am Leben bleibt, sagt das Gehirn. Und ja, und dann wird gemeldet, ja, wir haben aber keine Energie mehr, wir haben keine Fettreserven am Hund, wir haben keine Energie mehr, die wir über die Nahrung kriegen können. Der Dünndarm meldet, hier ist alles leer. Der Dickdarm sagt, ja, ich bin schon am Wasser entziehen, da kommt nicht mehr viel. Ja, und dann schaltet der Körper natürlich sofort um und dann geht's an die Muskulatur und dann werden wertvolle Eiweiße ausgeschwemmt aus der Muskelmasse und werden als Energie verbrannt. Denn dem Gehirn eines Hundes, und so ist es bei uns Menschen auch, ist es relativ schnuppe, ob der Hund läuft oder nicht. Er muss leben. Er muss am Leben gehalten werden. Und das ist die oberste Aufgabe des Gehirns, den Organismus am Leben zu erhalten. Und das ist halt wichtig dann, da braucht man nicht unbedingt laufen für. Da reicht es, wenn die inneren Organe einfach gut versorgt werden. Und also, ich sag mal, das Herz schlägt, die Lunge sich aufbläht, da ist ja auch Muskelmasse, die sich dann aufbläht durch eine Sauerstoffaufnahme. Wir haben die Leber, wir haben die Niere, wir haben die Gallenblase. Alles das wird dann den Muskelaufbau der Muskelmasse bevorzugt, weil das braucht der Hund zum Leben. Laufen muss er nicht unbedingt können, aber er muss atmen können, das Herz muss schlagen können. Und da geht dann das Gehirn hin bei einem zu niedrigen Energieaufnahme und sagt, okay, dann schwemmen wir jetzt die Eiweiße raus. Was natürlich fatal ist, ganz klar. Das Problem habe ich zum Beispiel bei unserem Olli. Ne? Also wie gesagt, er ist 11 Jahre alt, er ist aber noch aktiv, ohne Ende, hat Kraft auch. Und wenn ich bei ihm zum Beispiel mit der Energie runterfahre, ich fahre mit der Energie schon runter, weil ich möchte nicht, dass er zunimmt, dass er dicker wird, natürlich. Aber wenn ich bei ihm nur etwas unter seinen Leistungsumsatz gehe, also wenn ich in die Nähe des Grundumsatzes komme, da vielleicht noch drunter, dann kann man bei ihm ganz deutlich beobachten. Wir hatten das einmal gehabt im Urlaub. Und dann konnte man richtig beobachten, dass er an den Oberschenkeln Muskelmasse verloren hatte. Das konnte man richtig, das ging bei ihm auch relativ zügig. Ne? Also das ist eine ganz große Gefahr, dass man, wenn man jetzt das Energiemanagement beim älteren Hund sich anschaut, bei einem Senior, dass man da gegebenenfalls, ja, in diese Bredouille rutscht, dass der Körper dann plötzlich Muskelmasse abbaut. Aber natürlich verändert sich nicht nur das, auch die Funktionen der Organe verändert sich, ne? Also die Niere, die Filterungsleistung der Nieren, der Leber. Das läuft alles etwas langsamer, die Bauchspeicheldrüse läuft etwas langsamer, alles wird etwas behäbe und ein bisschen, ja, halt auch wirklich seniorengerecht einfach. Der Hund altert einfach und es ist ja bei uns nicht anders. Ja, und natürlich auch die Hormone, ne? Also der Hormonhaushalt kann sich im Alter verändern, was dann Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben kann. Beispielsweise kann ein niedriger Spiegel an Schilddrüsenhormonen durchaus zu einem verlangsamten Stoffwechsel führen im Körper, während ein Ungleichgewicht anderer Hormone zur Stoffwechselstörung führen kann. Also das ist alles miteinander verbunden und alles geht etwas langsamer im Alter und darauf müssen wir eine große Rücksicht nehmen, gerade bei der Ernährung, aber nicht nur da. Wenn ich jetzt sage, nicht nur da, dann muss man natürlich den Hund im Ganzen betrachten in seinem Alter. Das heißt, wir müssen weiterhin ihn in Bewegung halten. Natürlich angepasst. Jetzt ist nicht jeder alte Hund gleich alt und nicht mehr bewegungsfähig oder was weiß ich. Bei den einen, die schleichen schon mit 11 Jahren durch die Gegend, andere mit 13, 14. Das ist halt wirklich je nach Hund völlig individuell zu betrachten. Und was aber alle gleich haben, ist, dass wir in Bewegung bleiben müssen. Also wir können jetzt nicht sagen, ach Gottchen, du armer Fifi, bist jetzt 12 Jahre alt. Ich sage jetzt mal einen Dackelmix von mir aus, ja. Langsam wirst du aber echt so ein bisschen älter, du armer. Ach, bleib ruhig mal liegen. Wir gehen heute nur eine kleine Runde und alles ist gut. Nee, das ist nicht gut. Natürlich soll man mit geriatrischen Hunden, mit älteren Hunden nicht noch Riesenstrecken laufen, vor allem wenn man dann merkt, ja, es geht wirklich nicht mehr so, das Gangbild hat sich ein bisschen verändert. Ich sag mal Stichwort Arthrose, ja, also Gelenksprobleme, die vielleicht entstehen können auch im Alter. Ich sag extra vielleicht, weil es hat nicht jeder Hund, der älter ist, gleich Gelenksprobleme. Also es gibt da auch Unterschiede. Es gibt Hunde mittlerweile, die sind keine 5 Jahre alt und haben Arthrose, weil vielleicht in ihrem Leben bis dato auf den Hundesport etwas zu stark eingegangen worden ist und wir müssen den Hund bespaßen und der muss ständig rennen und ne, also gut, ist ein anderes Thema. Da werde ich vielleicht noch mal einen Podcast zu machen, weil dieses Thema regt mich auf. Passt jetzt hier vielleicht nicht ganz so rein, aber wie gesagt, Hund sollte immer auch im Alter in Bewegung sein, damit die Gelenke einfach nicht einrosten, so will ich es mal nennen. Ne? Es gibt ja den schönen Spruch, wer rastet, der rostet. Und so ist es auch bei Hunden. Natürlich, wie gesagt, angepasst. Ja, wenn ich jetzt ein Hündchen habe, der echt nicht mehr so fit ist, dann gehe ich halt vielleicht 3, 4 Mal am Tag für 10 Minuten mal vor die Tür. Er muss ja auch sein Geschäftchen machen. Das sind dann aber schon Bewegungen, die ihm mit Sicherheit gut tun werden, als ständig zu liegen und einmal am Tag rauszugehen oder zweimal für 10 Minuten, das ist ein bisschen zu wenig. Also da kann man dann schon Intervalle machen. Aber wie gesagt, individuell zu gestalten. Nur Bewegung ist wichtig. Ja, das ist ganz wichtig, damit das nicht, ja, einrostet, auch beim Seniorhund. Aber auch die neurologischen Veränderungen muss man nennen, weil natürlich gibt es auch die Demenz bei Hunden, also die dann leicht verwirrt sind. Es gibt Hunde im Alter, die stehen eines Morgens vor der Wand, gucken die Wand an und wissen gar nicht, was sie gerade machen wollten. Das habe ich alles schon erlebt, also nicht bei unseren eigenen Hunden, aber in meinen Beratungen habe ich das alles schon mitbekommen. In den Anamnesebögen, die mir ausgefüllt worden sind, die ich dann analysiert habe, wird das des Öfteren mal angesprochen. Oder eine gewisse Verwirrtheit, also dass die Hunde jetzt zum Beispiel Gassi gehen und man läuft zurück zum Haus und die gehen plötzlich, stehen sie da und wissen gar nicht, wo sie hinlaufen sollen. Ne? Also die sind dann in dem Moment in der ganz eigenen Welt für ein paar Sekunden vielleicht und dann sind sie wieder da und denken, ah ja, okay, da die Richtung muss ich laufen, genau, da war doch was. Also diese fortschreitende oder diese ankommende Demenz, ist jetzt auch nicht das Schlimmste beim Hund, wenn das passieren sollte. Ja, das gehört zum Älterwerden eines Hundes dann und wann dazu. Bei den einen passiert es ein bisschen früher, bei den anderen fast gar nicht. Also, das ist auch verschieden, wie der Hund auch, ja, auch ernährt worden ist über viele Jahre und ob er ein bisschen Kopfarbeit hatte, aber nicht zu viel Kopfarbeit. Also diese ganzen neurologischen Verknüpfungen, wie waren die im jungen Alter, im zarten Alter, was kriegt er zu fressen, was gab es da? Und aber es ist ein normaler Prozess. Es gehört zum Altern dazu, dass auch die Neurologie etwas nachlässt. Das heißt, auch die tattriger werden, ne? Die Bewegungsabläufe sind nicht mehr so gut koordiniert. Das muss nicht immer an den Gelenken liegen, weil ohne elektronische Impulse ans Gehirn bewegt sich auch kein Oberschenkel, da bewegt sich auch kein Muskel. Und wenn das alles so ein bisschen runterfährt im Alter, dann muss man halt schauen, woran liegt es. Und dann kann man den Hund aber auch dann unterstützen. Wichtig wäre, dass man gerade einen geriatrischen Hund regelmäßig. Ja, ich weiß, das sind wieder Kosten, das ist klar, das geht mir nicht anders mit drei Hunden, aber eine regelmäßige Untersuchung, gerade im Alter, eine regelmäßige Untersuchung beim Tierarzt, ob das jetzt die Palpation ist, also das Abtasten eines Hundes, nach irgendwelchen Problemen, die man, Gelenksproblem etc., Muskulatur abtasten, wie ist die Muskulatur bestellt bei dem Hund. Bei kurzfälligen Hunden kann man es natürlich eher sehen. Bei Hunden mit viel Fell wird es ein bisschen schwieriger. Da muss man ein bisschen fester zupacken beim Tierarzt, um den Muskel zu spüren. Dann die Blutwerte natürlich. Ja, wie sind die Blutwerte gestaltet? Und da gibt es dann auch dieses typische geriatrische Blutbild. Da werden dann wirklich von allen Organen die wichtigsten Werte genommen. Auch bei der Schilddrüse, nicht nur bei der Schilddrüse den T4, wie das viele Tierärzte machen, sondern auch wirklich den TSH, den FT3, FT4. Also diese wirklichen Werte, wo ich dann sehen kann, ob die Schilddrüse einen Schlag hat oder nicht, also ob die gut funktioniert oder nicht. Dann ganz, ganz wichtig natürlich die Nierenwerte und nicht nur der reine SDMA-Wert, sondern auch die Harnstoffe und alles, was dazugehört, was gegebenenfalls die Niere belasten könnte. Also so ein richtiger Vollcheck wird da gemacht beim geriatrischen Blutbild. Und wir zum Beispiel lassen das einmal im Jahr machen. Jetzt bei unseren dreien, die waren schon immer einmal im Jahr beim Tierarzt zum großen Checkup. Aber dieses geriatrische Blutbild lassen wir jetzt auch einmal im Jahr machen mit der Palpation, mit Ultraschall. Jo, das kostet richtig Geld. Aber es ist mir persönlich wichtig zu wissen, wie unsere drei Hunde auch jetzt im Alter aufgestellt sind. Also einfach, wie sie organisch aufgestellt sind, wie sie neurologisch aufgestellt sind und ob es irgendwelche Veränderungen an den Organen gibt, die wir so erstmal nicht mitkriegen. Einen ganz wichtigen Punkt habe ich noch bei der Beobachtung noch nicht genannt. Die einen oder anderen werden sich jetzt denken, ja, genau, was ist mit den Zähnen? Genau, Gebiss. Natürlich im Alter, also nicht nur im Alter, man sollte eigentlich das Gebiss regelmäßig kontrollieren als Hundehalter seines Hundes, das Gebiss kontrollieren, ob die Zähne noch in Ordnung sind, ob da viel Zahnstein drauf ist, wie der Schnauzengeruch ist, ob das Zahnfleisch zart rosa ist, all solche Dinge. Das kann man als Laie durchaus kontrollieren. Es sollte aber auch regelmäßig bei diesen Kontrollen auch das Gebiss kontrolliert werden. Und Hunde neigen nun mal gelegentlich zu stärkerem Zahnsteinansammlung und ich kann nur dringend davor abraten, mit diesen Handel zu kriegenden Metallzangen, was man da alles jetzt verkaufen kann, und da selbst Hand anzulegen an den Zahnsteinen. Das ist ein Irrsinn. Und ihr könnt da eigentlich nur mehr kaputt machen beim Hund. Allgemein gesprochen, beim Hund kaputt machen wir, dass ihr gut macht. Was wir zum Beispiel machen, jetzt gerade auch bei unseren älteren Hund, bei unseren dreien, die Zähne putzen regelmäßig. Das hört sich jetzt erstmal lustig an. Aber auch das kann im besten Falle Krankheiten vermeiden, weil natürlich die Schnauze voller Bakterien ist und wenn ich nach einem ausgiebigen Mal. Man muss nicht jeden Tag die Zähne putzen beim Hund, das ist klar. Aber so alle 2 bis 3 Tage auf jeden Fall machen wir das. Dazu nutzen wir eine ganz weiche Zahnbürste, ich sag mal aus Drogeriemarkt, die normalerweise für Kinder ist, mit weichen Borsten. Dann machen wir ein bisschen Leinöl zum Beispiel drauf. Bitte keine, bitte, bitte, bitte keine Salze drauf machen oder irgendwelche Granulate, die angeblich dann, die kann man ja auch kaufen im Handel. die angeblich den Zahnstein oder den Zahnschmelz so abschraben, dass da kein Zahnstein entstehen kann. Bitte das nicht machen, sondern einfach nur eine ganz stinknormale Kinderzahnbürste mit weicheren Borsten holen. Da ein bisschen Leinöl, Hanföl von mir aus drauf, von mir aus auch Sesamöl. Das wäre auch noch gut. Und dann macht man da einen Tropfen drauf und dann fängt man an, seinem Hund so ganz leicht damit die Zähne mal abzubürsten. Am Anfang, wenn der Hund das noch nicht kennt, macht man das natürlich ein bisschen sanfter und vielleicht erstmal nur ein, zwei, drei Zähne und dann macht man am nächsten Tag nochmal die anderen zwei, drei Zähne, bis man dann irgendwann an dem Punkt ist, wo man das ganze Maul dann mal so abschrubbt. Also abschrubben in Anführungszeichen. Und diese Dentalhygiene, die man auch natürlich bei jungen Hunden schon machen kann, kann viele Symptome, Krankheitssymptome von vornherein lindern. Ja, weil natürlich durch den Bakterienhaushalt in der Schnauze auch viele von denen in den Organismus gelangen, auch teilweise über den Speichel, also über die Poren, über das Zahnfleisch in den Körperorganismus gelangen und dann natürlich auch Krankheiten hervorrufen können. Und je eher man mit der Dentalhygiene anfängt beim Hund, desto besser ist es. Und wie gesagt, neben Fellstreifen, Produkten, die auch zahnreinigend sind, weil sie zum Beispiel ein Hasenohr mit Fell, dass wenn ein Hund gut drauf rumkaut, geht natürlich auch in die Zahnzwischenräume, holt da ziemlich den Dreck raus. Aber wie gesagt, alle 2 bis 3 Tage mal so eine Zahnbürste genommen. Bei jungen Hunden und gerade wenn sie älter sind, auch bei älteren Hunden, sanft natürlich, ganz, ganz sanft abbürsten und regelmäßige Kontrolle, gerade bei geriatrischen Hunden. Weil oftmals sind es auch Zahnentzündungen, Zahnfleischentzündungen, Kieferentzündungen, die entstehen können und die wirken sich dann negativ, gerade im Alter, sehr negativ auf den gesamten Organismus eines Hundes aus. Ja, und wenn man jetzt so alles gehört hat, was passieren kann und was sich verlangsamt und was man tun kann, um das Ganze zu verbessern, also sprich, regelmäßige Bewegungen, das aufrechtzuerhalten, keine übertriebene Bewegung und so weiter. Ja, was macht man dann über die Ernährung oder was macht man mit der Ernährung? Was ändert sich denn in der Ernährung bei einem älteren Hund? Ich habe ja anfangs gesagt, der Stoffwechsel, alles fährt ein bisschen runter. Die Nährstoffaufnahme ist nicht mehr so wie bei einem jungen Hund. Also es ist zwar noch da, aber sie verlangsamt sich ein bisschen. Wir müssen natürlich gucken, dass wir eine gute, angepasste, proteinreiche Ernährung für den Hund haben. Und da sprechen wir gerade bei den Proteinen sprechen wir von der biologischen Wertigkeit. Und das ist gerade für Seniorenhunde wichtig, dass wir ihnen allgemein eine hochverdauliche Ernährung anbieten. Und was die Proteine, was diese biologische Wertigkeit betrifft, das heißt nichts anderes, dass der Hundekörper, der ja verlangsamt den Stoffwechsel hat im gewissen Alter, trotzdem alles kriegen soll, was er haben möchte oder was er braucht vielmehr. Und da ist die biologische Wertigkeit ein ganz großer Faktor, denn natürlich muss jedes Lebewesen oder besteht jedes Lebewesen aus Proteinen unter anderem. Und wir haben körpereigene Proteine. Das geht den Menschen so, das geht den Hunden so. Und diese körpereigenen Proteine sind gänzlich anders wie die Proteine, die im Futter sind, die der Hund bekommt. Also sprich im Fleisch, im Gemüse, im Obst, überall haben wir Proteine drin. Aber das sind ja nicht die gleichen baugleichen Proteine, wie der Hund sie hat im eigenen Körper. Heißt, er muss sie umwandeln können. Ne? Er muss sie also in körpereigenes Protein umwandeln können, damit sie überhaupt zum Einsatz kommen. So, und je leichter das geht, je einfacher das geht, desto hochwertiger, biologische Wertigkeit in Anführungszeichen, je hochwertiger ist das Futter für den Hund. Und je besser kann er es auch bei einem verlangsamten Stoffwechsel trotzdem aufnehmen, weil es einfacher in den Körper übergeht und kann einfacher und schneller zum Einsatz kommen. Somit haben wir gerade im Bereich der Proteine eine gute Versorgung, wenn wir darauf achten. Dann natürlich, das Wort gesunde mag ich ja nicht so besonders im Bereich von Lebensmitteln. Wer mich kennt, der weiß auch wieso. Muss ich jetzt hier nicht nochmal definieren. Adäquate Fette und Öle. Natürlich, wir haben von Energie gesprochen. Natürlich muss ich gucken, dass auch ich da in dem Moment gute und ja, und energiereiche Fette, alle Fette haben Energie, alle Fette sind energiereich. Aber es gibt natürlich den Unterschied von Fett zu Fett oder von Fett zu Ölen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein tierisches Fett nehme, was mit Sicherheit keine großartigen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren enthält, dann dient dieses rein zur Energieversorgung. Das ist auch prima und das kann man auch wunderbar einsetzen bei Hunden. Das reicht aber nicht. Ich brauche natürlich auch noch Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Gerade bei geriatrischen Hunden sind diese mega wichtig, weil sie einfach entzündungshemmend wirken. Sie sind an vielen Steuerungen im Körper beteiligt, wie der Neurologie beispielsweise, das haben wir ja vorhin auch angesprochen, dass es ganz wichtig ist, das zu unterstützen. Also gerade diese Fettsäuren sind wahnsinnig wichtig für viele, viele Prozesse im Körper. Und da sollte man immer auf ein hochwertiges Produkt gehen. Bei mir selber ist es so, also nicht bei mir, obwohl ich könnte es auch nehmen. Unsere drei bekommen zum derzeit beispielsweise ein sehr hochwertiges Algenöl. Das ist hypoallergen, weil unsere Belinda reagiert bei verschiedenen Lebensmitteln allergisch. Und damit kann ich alle drei gut versorgen und versorgt wissen vor allen Dingen. Ballaststoffe sind auch ein großes Thema noch für Hunde, gerade auch im Alter. Wir müssen schauen, dass wir diese, ja, dass das Biom, also ich sage jetzt mal Haushalt an Bakterien, gerade im Bereich Dickdarm, dass wir den aufrechterhalten, dass der stabil bleibt, dass die Verdauung gut läuft, dass der Magen-Darm-Trakt ja, gesund bleibt, möglichst nicht erkrankt. Also sprich, möglichst lange neben den anderen Organen seine Funktion aufrechterhalten kann. Ja, nämlich die der Nährstoffaufnahme, der Weitertransport, dann natürlich Wasseraufnahme. Wenn das natürlich nach hinten fällt, das ist auch altersunabhängig. Also es kann auch in jungen Jahren schon passieren, dass der Darm erkrankt. Aber gerade im Alter ist der Darm natürlich auch anfälliger für Krankheiten. Und da müssen wir halt schauen, dass wir mit ausreichend Ballaststoffen gerade ältere Hunde hier gut versorgt wissen. Ich selbst nehme zum Beispiel wahnsinnig gern Pseudogetreide mit rein. Also ich koche dann auch mal so ein Hirsebrei oder einen schönen Brei aus Quinoa oder zum Ausschleimen des Magen-Darm-Traktes, also so ein Schleim, also ein bisschen Schleim als schützende Variante, mache ich auch gerne mal Leinsamenschleim, also aus Leinsamenschrot, dann Schleim gekocht, den gegeben oder mal einen schönen Haferschleim zwischendurch, immer mal oben aufs Essen drauf. Und das hilft der Darmflora auch, ja, ihre Aufgabe weiterhin aufrechtzuerhalten und dementsprechend auch Nährstoffe gut aufnehmen zu können. Bezüglich Skelett, das hatte ich jetzt noch gar nicht so, glaube ich. Ja, von Arthrose haben wir gesprochen, ganz klar. Aber was kann ich machen, zum Beispiel, um die Gelenkgesundheit etwas zu stabilisieren oder zu unterstützen? Natürlich kann ich hier ganz einfach auch mit Gelatine gerne mal arbeiten, wobei ich dann wieder aufpassen muss, sollte ich einen Hund haben, wie unsere Belinda, die auf Rinderenzyme etc. reagiert, dann gehe ich natürlich kein Risiko ein und mache jetzt Rindergelatine drunter, wobei da wahrscheinlich keine Reaktion zu erwarten wäre in dem Fall, weil es sich ja um Gelatine, ja, Gelatine hält und nicht um Muskeleiweiße. Bei Melinda nehme ich diesbezüglich zum Beispiel Kollagen aus Fischgräten. Das hat sich bei ihr unwahrscheinlich gut bewährt und also dieses reine Kollagen tut ihr gut, da gibt es keine Reaktion und da nehme ich auch einfach ein Produkt aus der menschlichen Ernährung. So ein Fischkollagen bekommt ihr zum Beispiel ja, Firmen, die Nahrungsergänzungsmittel für Sportler herstellen, beispielsweise. Da findet ihr auch durchaus Fischkollagen. Achtet nur darauf, dass es wirklich 100% Fischkollagen ist. Das kann man dann wunderbar einsetzen für Hunde, die ansonsten auf ihre tierische Produkte allergisch reagieren würden. Und diese ganzen Maßnahmen der Ernährung würden natürlich nicht richtig ausreichend sein, würde man nicht auch noch auf die Hydration achten, also sprich, dass die Hunde genügend Wasser kriegen. Eine Dehydration bei Hunden, also die Austrocknung, ist gerade im Alter ein sehr gefährliches Ding. Ja, ich habe ja vorhin gesprochen auch so ein bisschen von der Demenz, ne, von der Verwirrtheit, die im Alter vielleicht kommt. Und damit kann auch einhergehen, dass beispielsweise Hunde vergessen zu trinken. Ne? Dass dieses, ich habe jetzt Durstgefühl oder ich müsste jetzt was trinken Gefühl. Und das kennen wir auch aus der menschlichen Ernährung an Demenz erkrankten Menschen, die vergessen teilweise zu essen und zu trinken. Das haben wir auch bei Hunden. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, dass unsere Hunde genügend Wasser aufnehmen. Wenn jetzt ein Hund da ein bisschen Probleme hat, kann man natürlich das Futter tagtäglich mit Wasser anreichern. Also es muss dann auch nicht mehr so stückig sein, auch je nach Zahnstatus, haben wir ja vorhin auch so ein bisschen erwähnt. Kann es auch mal suppig sein, ja, ein bisschen suppig und also flüssiger sein. Und der Hund somit seine Flüssigkeit bekommt, die er benötigt. Andersrum kann man natürlich auch hergehen, wenn jetzt ein Hund noch eine gute Beißfähigkeit hat und kann auch mal größere Stücke auch noch wie früher essen in jungen Jahren, wenn es alles noch in Ordnung ist. Und dann ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man das Wasser parfümiert, also ein bisschen anreichert mit einem Duft. Das kann sein, wenn man jetzt sein Essen, wenn man das Essen zum Beispiel selber kocht für seinen Hund, dass man von der Brühe, die man hat vom Kochen, also diese Kochbrühe noch hat, wo das Gemüse und das Fleisch dann gekocht worden ist, dass man das aufhebt, in eine Flasche abfüllt, wenn es erkaltet ist, und dann in eine Flasche abfüllt und in den Kühlschrank tut. Das hält sich so 3 bis 4 Tage, da passiert nichts. Und dann immer mal so einen Schuss von der Brühe ins Trinkwasser reinmacht. Damit parfümiert man quasi das Wasser etwas und für den Hund wird das Wasser, was ansonsten vielleicht uninteressant ist und man läuft vorbei, hat man plötzlich den Geruch in der Nase. Weil natürlich auch da verändern sich bei Hunden jetzt nicht nur in der Neurologie, in der Verdauung, in der Verwertung und so weiter, verändert sich was beim Hund. Skelett, Muskelmasse und so weiter, sondern natürlich auch Nase, also Geruchssinn, Augen, Ohren, alles das kann natürlich auch beim älteren Hund in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber was lustigerweise in der Regel immer noch recht gut funktioniert, ist die Nase. Ja, auch wenn die Hunde im Alter nicht mehr so gut hören und nicht mehr so gut sehen, aber riechen können die noch verdammt gut. Und wenn man dann natürlich an so einem Wassernapf vorbeigeht, der im ersten Moment vielleicht nach nichts riecht, wo man auch keine, wo der Hund auch, oder sag mal so, wo der Wassernapf keine Aufmerksamkeit mehr erhält vom Hund, ich will es mal so nennen, kann man natürlich mit so einer Parfümierung des Wassers dann wieder diese erreichen, gegebenenfalls. Muss man halt beobachten. Ich sage dazu immer, gut, wenn man 3 Hunde hat im Haushalt, ist es schwierig. Wenn man nur einen hat, kann man das ganz gut beobachten, indem man einen Messbecher nimmt und dann das Wasser, was man da reingegeben hat, mal abmisst. Und am Ende des Tages schüttet man das restliche Wasser, was noch im Napf ist, zurück. Und wenn man dann sieht, ah, da fehlen 100 Milliliter, okay, dann hat er die mit Sicherheit getrunken, als ich es nicht gesehen habe. Dann hat man aber zumindest mal einen Richtwert, ah, er hat getrunken dran. Und weil 100 Milliliter, selbst wenn es in der Wohnung warm ist, so schnell verdunsten die nicht. Da brauchst du schon ein bisschen mehr Temperaturen. Und dann kann man schon sehen, ah ja, hat was getrunken oder hat nichts getrunken. Und damit muss man handeln. Was passiert bei einer Dehydration im schlimmsten Falle? Das Blut dickt an. Also wir haben etwas angedickteres Blut. Der Blutfluss ist nicht mehr so stark. Aber einen gewissen Blutfluss braucht die Leber und auch die Niere, damit die sich aufblähen kann. Also die Niere und die Leber zum Beispiel brauchen einen gewissen Leistungs- oder Bearbeitungsdruck, damit sie filtern können. Wenn das absackt, dann sacken die regelrecht etwas zusammen und können also ihrer Aufgabe nicht mehr nachkommen, wenn das Blut andickt. Und das andere ist natürlich, dass das Herz ganz stark in Mitleidenschaft gezogen wird, weil das versucht natürlich, den Blutdruck auch stabil zu halten. Und wenn das Blut nicht richtig fließen kann, dann muss das Herz mehr Leistung bringen, um das aufzubringen, um den Blutdruck stabil zu halten. Und das erkrankt natürlich dann auch an einer, ja, Überarbeitung letztendlich, ne? Also Überanspruchung des Herzens. Und damit kommen wir auch zum letzten Organ. Was kann ich machen, um das Herz ein bisschen zu stabilisieren, natürlich im Alter? Also ich empfehle immer ganz gerne ein bisschen Taurin. Jetzt ist das Taurin natürlich jetzt für einen Hund nicht so sehr wichtig in jungen Jahren in der Aufnahme wie bei einer Katze. Eine Katze braucht tagtägliche Taurin und eine Taurinbombe ist im besten Fall eine lebendige Maus. Ja. Bei Hunden ist das ein bisschen anders. Die brauchen nicht so viel Taurin. Aber wenn Hunde älter werden, empfehle ich immer, gerne ein bisschen Taurin mit ins Essen zu machen. Unsere drei bekommen es auch mittlerweile. Das ist jeder von den dreien, das ist so eine Messerspitze am Tag. Und Taurin kann dafür sorgen, oder sorgt dafür, ist bekannt dafür, dass es die Herzfunktion stärkt, dass es zum Beispiel dafür sorgen kann, dass die Mitralklappen sich wieder besser im, also je nach Hund individuell zu betrachten. Und natürlich, wenn der Hund jetzt keine großartigen Vorerkrankungen hat, wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, okay, das Herz ist ansonsten kerngesund im Ultraschall, aber die Mitralklappe, also ne, die Klappe, wo das Blut durchfließt, die Mitralklappe beim Pumpen, die ist um wenige 0,5 Millimeter ist die ein bisschen undicht. Da muss man nicht gleich, klar, muss man beobachten, aber muss auch nicht gleich in Panik verfallen. Man kann das gegebenenfalls auch mit Taurin etwas stabilisieren. Das heißt, der Herzmuskel wird unterstützt. Und wenn der Herzmuskel unterstützt wird und der kriegt wieder ein bisschen mehr Kraft, dann hat er vielleicht gegebenenfalls auch mehr die Kraft, diese Mitralklappe richtig zu schließen. Auch das kann dann wieder sich durchaus verbessern. Aber wie gesagt, das muss medizinisch betrachtet werden und da muss man sich auch einen medizinischen Rat einholen. Ich kann nur aus der Erfahrung sprechen, dass ich mit nicht nur bei unseren Hunden jetzt, sondern auch bei anderen Hunden, die älter waren, mit Taurin da recht gute Ergebnisse erzielt habe, gerade was die Herztätigkeit, was die Stabilisierung des Herzens angeht im Alter. Was das angeht, habe ich gute Erfahrungen gemacht, wie gesagt. Aber wie, ne? Immer tiermedizinisch untersuchen lassen, das mal nebenbei am Rande. Ja, und da komme ich schon dann zum Ende meines heutigen Podcasts. Natürlich könnte ich jetzt noch viel mehr erzählen über die Ernährung, wie man das gestalten kann, wie man etwas kocht, macht und tut, aber das wird den Rahmen sprengen. Und das andere ist, dass ja ich zu diesem Thema auch noch einen kostenlosen Kochkurs für alle Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten anbiete. Und dieser wird am 15. April wird der stattfinden, am 15.04. Mit dem schönen Thema Seniorenhunde und deren Ernährung. Und da gehe ich dann nochmal in dem 1,5- bis 2-stündigen Kochkurs wirklich ins Detail, was wichtig ist, worauf man achten muss, wie ich etwas zubereite, welche Lebensmittel besonders gut geeignet sind, auch bei einer Demenz oder bei einer beginnenden Demenz, bei neurologischen Ausfällen, bei einer Behinderung über Arthrose, also Arthrose an sich, wenn die entsteht, ist ja auch eine Behinderung für einen Hund. Also er kann dann nicht mehr so gut laufen, hat Schmerzen. Wie man damit arbeiten kann, welche Heilkräuter man gegebenenfalls noch einsetzen kann. Ich sag mal schmerzlindernd Mädesüß, mal als Stichwort. Also phytotherapeutisch, wie man das mit der Kräuterheilkunde verbinden kann. Das alles werdet ihr dann am 15.04. in meinem Kochkurs sehen, erfahren. Wir können uns austauschen und darauf freue ich mich schon sehr. Wie immer könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt meinen Podcast teilen, worüber ich mich sehr freuen würde. Wenn euch etwas nicht gefallen hat, dürft ihr es mir gerne sagen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr es mir natürlich auch sagen. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal und darauf, euch in meinem Kochkurs live begrüßen zu dürfen. Am 15.04. Seniorenhunde und deren Ernährung. Bis dahin bleibt alle gesund, passt auf euch auf und macht's gut. Bis dann, euer Kai.